Aktuelles aus der Wirtschaft mit Michael Weiland.
Mir sitzt heute ein ausgesprochen netter Mensch gegenüber. Wenn ich das Gegenteil behaupten würde, würde er mich wahrscheinlich gleich verprügeln, mit dem ich mich auch nicht sieze, wie mit meinen meisten Interviewpartnern. Das Geheimnis ist ganz einfach und da reden wir auch ganz offen drüber. Es ist mittlerweile, ich habe mal nachgerechnet, knapp 60 Jahre her. Knapp 60 Jahre, wo wir beide in Montabaur im staatlichen Gymnasium in der Eingangsklasse, hieß damals 6. A, Latein und andere Dinge gelernt haben. Franz Obst kennen die meisten allerdings weniger als Anwalt, interessanterweise, sondern mehr von seinen Fernsehauftritten. Er war Streitschlichter bei RTL, bei Mario Barth taucht er regelmäßig auf, aber auch als Gesprächspartner, als Fachgesprächspartner zu allen möglichen Rechtsthemen in allen möglichen Radio- und Fernsehsendern. Wir haben heute ein Thema, wo wir beide vorher drüber nachgedacht haben und gesagt, das ist ja eigentlich, ist das eine Unverschämtheit, ein solches Gesetz loszulassen. Ich sage jetzt, wie das abgekürzt heißt und du kannst ja mal versuchen. Ich habe es da ja stehen, weil das kann man nicht aus dem Kopf. Das Ding nennt sich Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und in Wirklichkeit heißt es
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie, Klammer auf, EU, Klammer zu, 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze.
Man denke mal an. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, diesen richtigen Text, habe ich gedacht, die nehmen uns hoch. Vor allen Dingen dieses, jetzt mal kurz für unsere Hörer, dieses Barrierefreiheitsgesetz verlangt ja unter anderem, dass das in leichter Sprache lesbar ist, also wie die Tagesschau-Extra-Variante, leichte Sprache, dass man keine Grautöne auf der Seite hat. Also wir haben schon überlegt, ob für Blindenschrift da irgendwas drauf, das meine ich jetzt ganz ernst, Blindenschrift drauf sein müsste. Und wenn ich dann als Gesetzgeber einen solchen Text nehme, mit barrierefrei hat das nichts zu tun, könnte man ja noch sagen, ist uns wurscht, aber sag du, was du gedacht hast. Ich habe es nämlich auch gedacht, als du es gelesen hast.
Ja gut, ich dachte einfach, das typisch wieder von Juristen gemacht, so ausformuliert, dass es keiner versteht und dass es mit Barrierefreiheit, insbesondere stolperfreiem Lesen, Sprechen und Gehen, überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Das Schlimme daran ist ja eigentlich, du hast eben gerade auch gesagt, genau den Gedanken hatte ich auch, so ähnlich wie damals bei der DSGVO, das war ja auch so eine Aktion, da habe ich meine Webseite vom Netz genommen, alle haben gelacht, bis ich gesagt habe, zwei Rechtsanwaltskammern, die haben ja keine Ahnung, Rechtsanwälte, haben ihre Seiten runtergenommen, dann wurden die nachdenklich. Und gut, ich habe sie hinterher wieder aufgeschaltet, nachdem ich alles geprüft hatte. Hier haben wir doch denselben Mist.
Wir haben hier genau die gleichen Probleme, die wir damals bei der DSGVO hatten. Da werden halt viele zunächst mal ganz betroffen reagieren, wenn sie mal in den Text reinschauen, weil sie dann den Paragraph 7 Absatz 2 unter Ziffer H gesehen, nämlich mit den Kleinstunternehmen die Regelung gar nicht lesen oder so schnell gar nicht finden, weil der Text an sich auch sehr kompliziert geschrieben ist. Und dann denkt man, komm, Vorsicht ist in die Mutter der Porzellankiste. Es gibt ja noch zahlreiche Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, nur Abmahnungen zu schreiben. Und wenn man die dann nicht ordentlich überprüft, sondern denkt, oh mein Gott, da hast du bestimmt einen Fehler gemacht und dann gleich bezahlt, hat man sowieso schon gelitten. Deshalb, also ich kann da wirklich nur jedem dringendst empfehlen, wenn da irgendetwas ins Haus flattern sollte, das zumindest mal juristisch prüfen zu lassen, denn das kann viel Ärger und Geld sparen.
Also bei mir war es so, ich habe vor ein paar Wochen das zum ersten Mal gesehen und habe mir direkt gedacht, okay, das Gesetz gibt es ja seit 2021, aber die Schonfrist endet, da streiten sich die Gelehrten am 28. oder 29. Ich würde davon ausgehen, dass ich am 28. die ganze Geschichte sicher habe und hatte mir das dann mal zur Seite gelegt und hatte dann überlegt, dass wir beide dieses Thema halt mal machen, unseren Hörern zuliebe, und habe dann bei Google eine Viertelstunde gesucht, bis ich den Paragraphen wiedergefunden habe. Ich habe ihn nicht gefunden, habe dann meinen eigenen Radiobeitrag nochmal mir angeguckt, wo dieser Paragraph 7 drin stand. Das Gefährliche aus meiner Sicht ist genau das, was du sagst. Die reden von Kleinstunternehmen. Du kannst ja gleich nochmal sagen, was Kleinstunternehmen bei denen sind. Also auch da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Aber bei den Abmahnanwälten, es gibt ja solche und solche. Ja. Ne? Es gibt ja Abmahnungen, die sind in Ordnung, und es gibt Abmahnungen, da geht es mehr um die Kohle dabei. Wenn diese Jungs dann eine Abmahnung schicken, ein kleiner Schlosser, Maurer. Wenn ich noch mal suchen muss, und ich habe ja bekanntlich auch Jura studiert, Wie soll ein normaler Mensch das finden? Was du sagst, der zahlt.
Ich selbst hatte ja schon Probleme, diese Ausnahmevorschrift im Grunde zu finden, denn die ist unter einer Ziffer verborgen. Ich weiß nicht mehr, die Ziffer 7 oder Ziffer 15, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, weil der Gesetztext einfach auch viel zu lang ist. Aber da steht eben drin, Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten, einem Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro. Jetzt ist natürlich die allgemeine Preissteigerung. Ich weiß nicht, wie schnell man den Kipppunkt von den 2 Millionen Euro dann erreicht hat. Aber man muss halt einfach Acht geben. Und dann muss man natürlich direkt schon schauen, wie sieht für mich die nächste Schwelle aus, wenn ich einen Euro drüber liege. Ne? Denn da wird man dann genau hingucken. Wird man sagen, ach komm, guck mal, der hat ja beim letzten Jahr 2 Millionen und 1 Euro gemacht. Jetzt ist aber dran.
Musst ein neues Auto kaufen. Ja, ja, aber jetzt mal unter uns, das hatten wir jetzt noch gar nicht, ich habe das auch noch nicht dezidiert erläutert, da haben wir auch beide nicht drüber gesprochen. Es gibt ja selbst von dieser Ausnahme wieder eine Negativausnahme, wenn du nämlich irgendein Teil produzierst. Nehmen wir mal an, du hast eine Band und produzierst dann eine CD und verkaufst diese CD, dann kannst du wieder drunter fallen. Also das ist haarsträubend, das Ganze.
Aber ich sag mal, wenn da drin steht Jahresumsatz, dann heißt das natürlich Umsatz. Und selbst wenn ich mir dann 10 Autos kaufe, ändert ja nichts am Umsatz. Das schmälert den Umsatz ja nicht, allenfalls den Gewinn. Und auch da kommt es dann wieder auf die Frage der Abschreibung. Aber wenn dann die Dinge kommen, die Politik, die hohe Politik ja jetzt vorhat, sollen die Unternehmen ja deutlich entlastet werden. Das heißt, höhere Abschreibungsraten. Man sprach irgendwas von 30% Abschreibung, wobei ich da noch Bedenken habe, denn wenn ich mir angucke, wofür wir Geld ausgeben, kriegen wir natürlich dann ernste Probleme. Ne?
Was mir immer wieder auffällt, also ich meine, es ist ja in der Natur der Sache, dass ich auch mit vielen Juristen im Freundeskreis zu tun habe. Und wir sprechen oft über verschiedene Sachen. Einer meiner Freunde war Professor für Steuerrecht. Also ich würde mal behaupten, er weiß, wovon er redet. Ja. Und es ging aber in dem Fall um Sozialrecht. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sagt er also ganz unter uns, im Sozialrecht sind Begriffe drin, die im Steuerrecht diametral Gegenteil bedeuten. Und wir waren uns schon fast einig, dass der Gesetzgeber das bewusst macht, damit das sprichwörtliche Lieschen Müller an der Kasse beim Aldi, die ich jetzt gar nicht negativ darstellen will, nicht den Hauch einer Chance hat zu verstehen, worum es da geht.
Ja, ja, das ist ja ganz wichtig. Also der Durchschnittsbürger soll das nicht verstehen. Und wenn man sich, also ich sag mal, die Väter unseres bürgerlichen Gesetzbuches, ne, das gibt es ja nur schon ein paar Jahre, ne, die müssen wirklich genial gewesen sein. Denn die Gesetzestexte, die noch verfasst haben, die bringen in einer gebotenen Kürze alles unter, was man braucht. Wenn du heute einen dran setzen würdest, der ein neues bürgerliches Gesetzbuch schreiben müsste, das wäre 10-mal so dick wie das aktuelle bürgerliche Gesetzbuch, weil die nicht in der Lage sind, sich knapp auszudrücken. Ich habe unlängst noch einen Gerichtstermin gehabt beim Landgericht in Trier. Dann sagt die Vorsitzende, ja, ich muss mich ja doch mal bei Ihnen bedanken. Sag ich, warum das denn? Ja, sagt sie, endlich mal Schriftsätze, die knapp gehalten sind und trotzdem ist alles drin. Die meisten schreiben mir heute einen Besinnungsaufsatz und am Ende des Tages kommt nichts dabei raus. Ne? Also du weißt einfach am Ende des Tages nicht, was will der Dichter mir damit sagen? Und ähnlich ist es bei den Gesetzestexten. Weißt du, da fängt es oben an und unten kommt was raus, was im Grunde das aufhebt, was oben geschrieben steht.
Ist mir schon so oft passiert, ich lese natürlich auch Urteile, über die ich dann mal berichte und lese die erste Seite, die zweite Seite und denke als Beispiel, okay, Klage ist abgewiesen, komm auf die letzte Seite, Klage ist stattgegeben. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, also das ist total verrückt. Das ist eine Entwicklung, die hätte ich mir vor 35, 40 Jahren, noch als ich angefangen habe, Jura zu studieren, nicht gegeben. Das ist wirklich atemberaubend. Ja, hat einem auch keiner beigebracht. Also wenn ich noch dran denke, ich habe in Bonn studiert, ich habe noch den Flume, habe ich noch als Professor gehört, der Flume, das Rechtsgeschäft, eines der epochalen Werke der deutschen Juristerei. Die Leute haben sich klar ausgedrückt. Ne? Da wusstest du, wo du dran bist. Wenn du das selber heute hörst, dann bist du wahnsinnig. Da rennst du schreiend aus dem Hörsaal.
Also ich habe ja in Trier, zuerst in Trier und dann auch in Bonn studiert. Und besagter Steuerrechtsprofessor, von dem ich lebe, mit dem habe ich in Trier zusammengesessen. Ja, okay. Und wir haben in den 80er Jahren studiert, war ja bei dir, glaube ich, auch etwa so. Und ich habe mehrfach gesagt, und das kriege ich auch von allen Seiten bestätigt, zu unserer Zeit damals waren von 100 Gesetzen 90 Gesetze top. Bei 5 konnte man sich streiten und 5 waren Murks. Heute scheint das Verhältnis genau umgekehrt zu sein.
Genau so sieht's aus. Gut, ich meine, wir hatten da schon ein paar Cracks dabei. Also wenn ich noch dann denke, im öffentlichen Recht damals in Bonn den Ossenbühl, dann den Kaufmann habe ich noch gehört, den alten Kaufmann. Ne?
Salzwedel,
der Täter hinter dem Täter beim Kaufmann im Strafrecht. Und den Rudolfi, den hatte ich in der Münchenprüfung. Samson, SK, also der
Spiel. Bei Grünwald habe ich damals Strafprozessseminar gemacht.
Grünwald hatte ich auch noch und dann hatte ich im Zivilprozessrecht Seminare gehabt beim Gaul. War auch super. Also das waren schon Cracks, muss man wirklich sagen. Die hatten es drauf.
Aber das ist ja genau der Punkt, warum wir, wenn wir so Dinge auf den Tisch kriegen, dann zumindest, nachdem wir uns mal aufgeregt haben, in der Lage sind, irgendwas zu finden. Ich habe übrigens jetzt in meinem Freundeskreis den Tipp gegeben, habe ich auch auf meiner eigenen Internetseite so gemacht. Ich habe ganz oben, direkt am Kopf, ganz unten, auch noch beim Disclaimer, beim Kontakt und beim Impressum, eine dicken Einfügung gemacht, indem ich darauf hinweise, dass ich unter diesem Paragraph 2, Nummer 17, falle und mir eine, ich habe es etwas höflicher formuliert, eine Abmahnung verbitte, weil das nur gegenseitig Zeit kostet. Und ich tendiere wirklich dazu, wenn jemand auf die Idee kommt, mich trotzdem abzumahnen, kriegt er noch ein Schreiben von mir, ob er dabei bleibt, und wenn ja, würde ich Strafanzeige wegen Betrugsversuch erstatten.
Ja, kann man, also auf die Idee kann man durchaus kommen. Ne? Ich meine, das ist ja nur es ist ja eigentlich wirklich schon der Nötigung sehr nah, beziehungsweise dem Betrug, ja, vielleicht sogar ein bisschen Erpressung. Ne? Denn ich meine, der Typ will ja Geld von dir. Der sagt, ich mahne dich ab, weil du das falsch gemacht hast, und entweder du bezahlst bis dahin die Kohle oder es gibt einen Prozess. Und da bist du schon nah am Bereich der Erpressung. Denn das ist ja nur, er will auf rechtswidrige Art und Weise etwas, was ihm nicht zusteht, mit einem Druckmittel, das wirklich nachteilig ist und dir auch nachteilige Folgen einbringen kann. Also da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Also da würde ich, den Ärger würde ich mir noch machen wollen.
Ich finde übrigens, wo wir gerade bei diesem Thema dran sind, ich meine, du bist ja nicht nur, sondern auch Strafrechtler, was man auch immer wieder raushört. Was mir momentan, aber da sind wir auf einem anderen Bereich, aber für unsere Hörer vielleicht auch interessant ist, ich gehe regelmäßig bei Google News auf die Internetseiten von irgendwelchen Zeitungen, und dann habe ich die freie Auswahl, ich kann ein Abo abschließen oder ich kann mit Werbung weiterhin. Eine Zeit lang war das auch normal. Mittlerweile, du klickst da drauf mit Werbung, siehst eine Zeile und dann kommt wieder die Abo-Aufforderung. Ich habe da tatsächlich den Eindruck, dass das auch ein Betrugsversuch ist. Und zwar unter folgendem Argument. Also wir wollen das jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es muss ja beim Betrug eine Vermögensverfügung stattfinden. Ja. Es kann ja aber auch ein Vermögensverlust sein auf negative Art. Und meines Wissens nach gibt es ja Urteile, dass Daten, die ich freigebe, vermögenswerte Vorteile sind. Und damit hätten wir nämlich dieses Problem.
Die Daten ja auch im Notfall oder im Zweifel weiterverkaufen und weiterverwenden. Für andere Zwecke. Also auf die Idee kann man kommen, auf die Idee, die habe ich bisher noch nicht so verfolgt, aber das hört sich nicht verkehrt an, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja. Also ich tendiere dazu, vielleicht mit einem Verbraucherschutzverband, Finanztipp mal so eine Geschichte durchzuziehen, weil das muss jemand machen. Und ich glaube, es wird wie üblich sein, dass kurz vor dem Endurteil der Beklagte in dem Fall mal ganz schnell sagt, nee, also
dann
doch nicht.
Jetzt doch, dann ändern wir doch lieber mal den Eingang unserer Homepage, damit die Sache. Ich meine, das Elend hat ja im Grunde damit angefangen, dass du irgendwelche Cookies freigeben musst. Ne? Damit hat es angefangen, denn dann musst du schon mal klicken. Und ganz am Anfang war es ja wirklich so, dass man dann mit der Cookie-Freigabe gleichzeitig irgendetwas geschaltet hat, was Geld kostet. Und dann war ja die Rechtsprechung noch so blöd, dass man dann gesagt hat, ja gut, sie wussten doch, dass sie da was abschließen, also draufgeklickt haben. So ging das ja mal los. Bis man dann nachher gesagt hat, nee, das ist jetzt doch so verbraucherunfreundlich und die Leute über den Tisch gezogen, da muss man auf jeden Fall ein Widerrufsrecht haben und kann auch sagen, nein, das ist gar nicht erst zustande gekommen. Ne? Weil derjenige mit dem Klick eben gar nicht wusste, was er auslöst. Aber das ist ein ganz heißes Eisen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ganz abgesehen davon, dass halt da oftmals auch Daten abgegriffen werden, die zu allen möglichen Zwecken verwendet werden und man sich dann wundert, warum auf einmal so eine hohe Abbuchung hat und das Limit ausgeschöpft ist. Ne?
Naja, also du merkst, wir kommen jetzt von Hölzchen auf Stöckchen und das ist eigentlich für mich der Punkt, wir wollten ja heute ein bisschen kürzer bleiben, weil das ein sehr komplexes Thema ist, aber diese anderen Themen könnten wir uns eigentlich so der Reihe nach mal vornehmen, das Jahr ist ja noch lang.
Genau so sieht's aus. Das können wir gerne tun, lieber Michael. Freue ich mich.
So, und für alle die jetzt erst am Ende zuhören, das war Franz Obst, Rechtsanwalt in Koblenz, Strafrechtsexperte, Mietrechtsexperte unter anderem auch. Und vor allen Dingen, wer lachen will, guckt mal bei Mario Barth rein. Da ist er und man erkennt dich sofort. Es ist der Mann mit dem sehr schütteren Haupthaar.
Ja, genau so sieht's aus. Ja, man kann es eigentlich nicht mehr Frisur nennen.
Lieber Franz, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Hat wieder viel Spaß gemacht. Danke.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.